Die war der Heilige Geist im Leiden des Messias, E der Geist in der Erhöhung des Christus. Römisch 4, Doppelpunkt. Der Heilige Geist weist auf Jesus Christus hin. Dieses geschieht bei Nichtgläubigen sowohl als bei Gläubigen. Nehmen wir die Nichtgläubigen zuerst. Johannes 15, Verse 26 und 27. Da ist die Rede vom Zeugnis der Jünger. Und dieses Zeugnis wird ein zweifaches sein. Der Geist wird zeugen und die Jünger werden zeugen. Johannes 15, die letzten zwei Verse. Und dann in Vers 16 wird das expliziert, das heißt verdeutlicht. In den Versen 8 bis 11 und Vers 14. Er wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Übrigens, schlagen Sie auf Kapitel 16, das geschieht in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Johannes 16, Vers 7 am Ende. Wenn ich hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, zu wem? Zu euch. Wenn derjenige gekommen ist, das heißt zu den Jüngern, dann wird er die Welt überzeugen. Warum? 15, 26 und 27. Der Beistand, der Fürsprecher kommen wird, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, beziehungsweise ausgehen wird, so wird der von mir zeugen. Und auch ihr werdet zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Aber wann zeugt der Heilige Geist? Wenn er zu den Jüngern kommt. Und wenn er zu den Jüngern kommt, wird er die Welt überführen. Warum? Weil die Jünger zur Welt gehen. Sind Sie mitgekommen? Am Ende von Vers 7 heißt es, wenn ich hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Ja? Und wenn jener kommt, zu wem? Nochmal Vers 7. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Zu wem spricht er? Zu den Jüngern, die gerade da sind. Und wenn jener kommt, wo wird er hinkommen? Zu diesen Jüngern. Und natürlich auch später dann zu anderen. Ja? Und so haben wir ihn auch. Ja? Und wenn jener zu den Jüngern kommt, wird er die Welt überzeugen. Aber wann? Wenn die Jünger in die Welt gehen. Ist klar? Der Geist kommt zu den Jüngern. Die Jünger werden vom Geist hinausgeschickt. Und wenn der Geist mit den Jüngern mitgeht und sie Zeugnis ablegen, dann hilft der Heilige Geist den Jüngern. Aber dabei wird er die Welt überführen. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde. Und wenn er das tun soll, muss aber der Jünger von Sünde sprechen. Wie soll der Geist den Nichtchristen überführen von Sünde, wenn der Jünger, zu dem der Geist gekommen ist, nicht davon spricht? Wenn der Jünger aber in der Kraft des Geistes und durch Anleitung des Geistes, mit Hilfe des Geistes, anfängt von Sünde zu sprechen, dann ist der Geist nicht nur beim Jünger, um ihm zu helfen, ihr werdet meine Zeugen sein, weil der Kraft des Geistes gekommen ist, ja, 1, Vers 8, Apostelgeschichte, sondern dann ist der Geist gleich auch bei dem anderen, um in seinem Gewissen zu wirken, sodass dieses auch ankommt. Er ist also an beiden Stellen, dort wo der Jünger ist und dort wo der Nichtchrist ist, sodass das Wort des Jüngers das ausrichten kann, was der Heilige Geist will, nämlich Überführung von Sünde und auch von Gerechtigkeit, weil man von Jesus auch sprechen muss, weil er die Gerechtigkeit ist anstelle der Sünde. Apostelgeschichte 1, Vers 8, Ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen, weil der Geist über euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Wir müssen also, Entschuldigung, ich hatte Vers 14 vergessen, in Johannes 16. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkünden. Und wenn diese Jünger das dann der Welt verkünden, dann kann der Heilige Geist wirken. Das heißt, der Jünger muss von Jesus sprechen. Dann kann der Geist beim Unbekehrten Jesus verherrlichen. Das heißt, es heißt ja in Vers 10, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und sein Werk vollendet hat. Deshalb kann von Gerechtigkeit überführt werden, weil Jesus für Sünde gestorben ist und Gerechtigkeit verleihen kann. Der Geist, wenn er überführt, spricht von Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn der Geist kommt, der Geist hilft, Zeuge von Jesus zu sein. Das heißt, der Geist weist im Zeugnis des Jüngers auf Jesus hin. Kapitel 5, Apostelgeschichte 5, Vers 32. Wir sind seine Zeugen, Zeugen von Jesus. Das heißt, sie sprechen von Jesus. Wir sind seine Zeugen dieser Tatsachen und der Heilige Geist. Der Geist ist auch ein Zeuge von Jesus. Aber weil Petrus und Johannes von Jesus gesprochen haben, deshalb kann der Geist von Jesus Zeugnis ablegen. Jetzt die Rolle des Geistes beim Gläubigen. Beim Gläubigen weist er auf Jesus hin. 1. Korinther 12, Verse 2 und 3. Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, euch zu den stummen Götzen hinziehen ließ, wie ihr geleitet wurdet. Darum tue ich euch kund: Niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Das geht nicht. Weil der Heilige Geist, wenn er in einem Gläubigen wirkt, Jesus verherrlicht. Es kann aber auch niemand sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Die Herrschaft Jesu wird mit Hilfe des Geistes bekannt. Beim Gläubigen weist der Heilige Geist auf Jesus und seine Herrlichkeit hin. Und Kapitel 2. Korinther 3 hatten wir schon eben vor der Pause. 2. Korinther 3, Vers 18. Wenn wir in das Bild Jesu schauen, das Wort Gottes ist ein Spiegel, in den wir hineinschauen, dort sehen wir Jesus. Und dann ist der Geist dabei, uns in das Bild von Jesus zu verwandeln. Der Geist ist also am Bild und der Verwirklichung dieses Bildes, am Bild Jesu interessiert. Er weist auf Jesus hin. Und 1. Johannes 5, Verse 5 bis 10. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er ist es, der mit Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht mit Wasser allein. Er wurde nicht nur getauft, sondern war nicht nur ein Bild, sondern mit Wasser und Blut. Es kam bis zum Kreuz. Und der Geist ist es, der bezeugt. Der Geist bezeugt diese Dinge in der Gemeinde, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind eins in ihrem Zeugnis. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Aber das Zeugnis ist das Geisteszeugnis. In anderen Worten, der Geist ist der Gott, der Zeugnis ablegt. Denn das ist das Zeugnis Gottes durch den Geist, dass er von seinem Sohne Zeugnis abgelegt hat. Der Geist zeugt vom Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich, das Zeugnis des Geistes. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht und so weiter. Da sehen wir wieder, wie der Heilige Geist, nicht nur bei Gläubigen, auch bei Ungläubigen, auf Jesus hinweist. Und jetzt kommen wir zu F. Der Heilige Geist und die Wiederkunft Jesu Christi. Der Heilige Geist und die Wiederkunft Christi. Jetzt Doppelpunkt, ja. Moment mal. Nein? Nein, stimmt, ja. Wir sind aber immer noch bei 6, Arabisch 6, so, ja. Klein f Punkt. Ja. Der Heilige Geist und die Wiederkunft Christi. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in Verbindung mit der Wiederkunft Christi? Römisch 1, Doppelpunkt. Er stärkt die Hoffnung auf die Wiederkunft. Der Geist stärkt die Hoffnung. Die Liebe, Entschuldigung, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Wir lieben, weil der Geist in uns ist. Und dieser Geist lässt durch die Liebe zu Jesus die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu lebendig bleiben. Der Geist stärkt also mit seiner Liebe in uns unsere Hoffnung, dass unser Geliebter Jesus wiederkommen wird. Galater 5, Vers 5. Das war Römer 5, Vers 5, Entschuldigung. Jetzt Galater 5, Vers 5. Wir warten im Geiste durch den Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Im Geiste vertrauen wir, dass die Hoffnung der künftigen Gerechtigkeit sich erfüllen wird. Es steht noch eine Gerechtigkeit aus, nämlich die Besiegelung unserer Gerechtigkeit. Diese unsere Hoffnung wird wachgehalten durch den Heiligen Geist. Wir warten im Geist auf diese Hoffnung. Römisch 2, Doppelpunkt. Dieser Geist wird auch die Erneuerung bringen. Er wird die Erneuerung bringen. Davon war schon bei Jesaja die Rede. Jesaja 32, Verse 15 bis 18. In Zacharia 12 wird von der Erneuerung Israels gesprochen. Israel kommt zum Glauben und zur Wiedergeburt. Zacharia 12, Vers 10. Die geistliche Erneuerung Israels und somit auch die völkische. Dann Römer 8, Vers 11. Der Geist bringt unseren Leib zur Erneuerung. Unser Leib wird umgewandelt werden. Römer 8, Vers 11. Und Galater 6, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, aber wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Unsere zukünftige Hoffnung wird uns durch den Geist vermittelt. Das ist ein Thema, über das nicht oft gesprochen wird, soviel ich weiß. Haben Sie schon mal darüber in Gepredigt gehört, was der Geist tut, wenn Jesus wiederkommt? Kaum ein Thema, nicht? Aber ein interessantes Thema. Wir haben jetzt einige Stellen. Es wird nicht viel darüber gesprochen. Ich kann Ihnen noch eine Stelle geben, die im Alten Testament, die mir scheint, auch davon spricht. aber es ist nicht, es ist etwas undeutlich, aber persönlich meine ich, dass vom selben Thema die Rede ist, dass einmal die Welt oder die Erde erneuert wird durch den Heiligen Geist, wenn Jesus kommt. Und die Stelle ist Psalm 104, Psalm 104, Verse 29 und 30. 29 und 30. Aber kommen wir jetzt zu einem weiteren Abschnitt in unserem, einem weiteren Thema. In dem Thema Heiliger Geist. Wir haben jetzt gesprochen unter Groß A vom Wesen des Geistes, unter Groß B vom Heiligen Geist zwischen Schöpfung und Messias. Jetzt kommen wir zu Groß C. Groß C. Thema ist hier die Verheißung des Geistes und der Geist der Verheißung. Die Verheißung des Geistes und der Geist der Verheißung. Wo kommen diese Ausdrücke her? Wo habe ich das her? Das habe ich nicht gesponnen, kann ich Ihnen vergewissern. Das sind zwei Formulierungen, die aus dem Galaterbrief und dem Epheserbrief kommen. Und das sind zwei verschiedene Aspekte. Galater 3, Vers 14. Und Epheser 1, Vers, Epheser 1, Vers 13, Ende. Jetzt ist es wichtig, dass Sie bei Galater 3 eine richtige Übersetzung haben. Wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfingen. Schlachter übersetzt Geist, der verheißen worden war. Der Ausdruck ist Geist, Verheißung des Geistes. Was ist der Unterschied zwischen Verheißung des Geistes und Geist der Verheißung? Im Alten Testament, Jesaja, Zacharia, Joel, haben wir Verheißungen vom Heiligen Geist, dass er eines Tages kommen wird, nicht wahr? Eben habe ich Jesaja 32 gegeben, der Geist wird kommen, wird ausgegossen werden aus der Höhe und wird erneuern. Joel, wieder, er wird kommen und was Neues wird geschehen. Zacharia 12, Israel wird durch den Geist des Gebetes, den Geist des Friedens, erneuert werden. Dann kommt Jesus und auch er sagt, genau wie die alttestamentlichen Propheten, wie Johannes der Täufer spricht auch, der Geist wird kommen, der Messias, von dem der nach mir kommt, er wird ihn schicken. Dann kommt Jesus und spricht wieder vom Geist und sagt, ich sende euch einen Fürsprecher, der die Welt wird führen und so weiter und so weiter. Mehrere Verheißungen. Dann auf Apostelgeschichte 1, das ist das letzte Kapitel vor der Erfüllung, da sagt Jesus, schlagen Sie auf, Apostelgeschichte 1, wer liest es, Vers 4 und 5.
Und dann findet ihr persönlich klar, was gerade in diesem Sinne von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten.
Das genügt. Auf die Verheißung des Vaters zu warten. Der Vater hat die Verheißung gegeben. Im Alten Testament, bei Johannes und bei Jesus. Die Verheißung abzuwarten. Und dieses Wort Verheißung ist das Schlüsselwort in der ganzen Frage um den Heiligen Geist, in der Apostelgeschichte und den Briefen. Das ist das Wort, das wir festhalten müssen. Das wird das Zentrum sein, der Drehpunkt die Perspektive. Dieses Wort verheißen ist das Geheimniswort, das Schlüsselwort zur Klärung der großen Problematik zwischen uns und den Charismatikern. Da in Kapitel 1, Vers 4. Die Verheißung. Wenn wir dieses Wort festhalten, haben wir Orientierung in Bezug auf die verschiedenen Texte, die vom Geist sprechen. Hier ist der Drehpunkt im Lichte dessen, wir die anderen Texte verstehen müssen. Zum Beispiel, wir haben heute Morgen gelesen, dass der Geist über Simson kommt und so weiter. Da ist auch in Mose und in Josua. Ja, das sind Texte, das sind Formulierungen, die wir auch hier haben. Was ist der Unterschied? Verheißung des Geistes. Ist das vorher oder jetzt? Wir werden das gleich sehen. Das wird ein großes Thema sein. Das werde ich vielleicht nicht dieses Mal fertig machen können. Aber wir fangen hiermit an. Und jetzt sagt Paulus in Galater 3, bevor Jesus kam, gab es diese Verheißung, die wurde gegeben. Von Abraham her haben wir schon diese Hoffnung, dass der Messias kommt und der Heilige Geist kommt. Im Alten Testament haben wir eine zweifache Prophetie. Der Messias kommt und der Geist des Messias kommt. Diese zweite Linie wird oft in den Schatten getan, wird nicht zur Offenleuchte getan. Wenn wir jetzt gegen Weihnachten gehen, müssen wir nicht nur von Jesus sprechen, sondern auch der Geist wurde dort verheißen. Damit wir die Verheißung des Geistes empfingen. Das heißt, dass der Geist verheißen war, das sollte sich verwirklichen. Vor Pfingsten, wie sich jetzt Pfingsten, vor Pfingsten war, ging es um eine Verheißung. Der Geist war noch nicht da, er war nur eine Verheißung. Vor Pfingsten handelt es sich um die Verheißung des Geistes. Aber jetzt ist er gekommen. Und im Epheserbrief sagt er zu ihnen, ihr habt ihn bekommen. Im Galaterbrief schaut Paulus zurück, man sollte ihn bekommen, damit wir ihn empfingen. Aber jetzt hat man ihn gefangen. Wie spricht man jetzt? Vom Geist selbst. Und dies ist der Geist der Verheißung. Vorher Verheißung des Geistes, dass er kommen sollte. Jetzt Geist der Verheißung rückblickend. Aber es ist dasselbe, ja? Nur die Perspektive ist anders. Vorher schaut man hin zu dieser zu Pfingsten und nachher schaut man zurück und sagt, aha, der Geist ist gekommen, der verheißen war. In einem gewissen Sinne ist das Wort Verheißung in Epheser 1, Vers 13 auch ein Blick in die Zukunft. Warum? Weil dieser Geist noch nicht alles bringt. Da heißt es in Vers 14, er ist das Pfand auf einen Tag der Erlösung. Und so ist Verheißung hier rückblickend und auch vorwärtsblickend, weil wir auch noch nicht angekommen sind. Wir sind schon ein großes Stück voran, weil wir das Heil ist erschienen, aber nicht das ganze Heil. Es muss noch der zweite Teil des Heils für den Leib kommen, für die Umwelt und so weiter. Und so ist dieser Geist ein Geist der Verheißung auch noch im Blick auf die Zukunft. So, jetzt wollen wir Schritt für Schritt vorgehen. Zuerst stellen wir die Frage, Arabisch 1, wo wird die Verheißung des Geistes erwähnt? Ich habe grundsätzlich gesagt, wir haben sie. Wo wird sie erwähnt? Klein a. Sie wird bei Jesaja erwähnt. Ich will jetzt nicht chronologisch vorgehen, sondern textologisch, wenn das ein Wort ist. Also textlich, die Texte in der biblischen Reihenfolge nehmen. Ja, textfolglich. Und so wie unsere Bibel gestaltet ist, haben wir die erste Verheißung in Jesaja, dass der Geist kommen sollte. Die erste Verheißung haben wir in Jesaja, und zwar in Jesaja 32. Vielleicht machen wir das so, wir lesen nicht die ganzen Texte, das sollte man eigentlich aber nachholen. Ich gebe Ihnen das Material, aber Sie müssen dann, wie die Kühe, später dann nachkauen, ja? Nachstudieren. Die erste Stelle, also Jesaja 32, in Vers 1 in Jesaja 32 ist von einem König die Rede. Dieser König ist wahrscheinlich der Messias, der kommen soll. Ich sollte das doch aufschlagen. Jesaja 32. Haben Sie einen Text da? Vers 1, siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Und ich halte es mit den Auslegern, die meinen, hier ist von Jesus, dem Messias, die Rede. Und von dieser Herrschaft ist dann in den ersten Versen die Rede, bis etwa Vers 8. Aber bevor dieser König kommt, prophezeit der Prophet dekadente Zeiten für Israel. Das heißt, es kommt, es geht bergab. Dieses Bergab wird nur kurz geschildert anhand von einigen Notständen, die Jesaja anprangert, wahrscheinlich aus seiner Zeit. Aber ähnliche Zeiten wird es geben durch die Jahrhunderte. Und dieser Text geht bis zu Vers 14 Ende und dann heißt es in Vers 15, so lange bis. Das ist interessant. So lange bis. Das heißt, bis Vers 1 sich erfüllen kann, wird es schlimme Zeiten geben, geistlich. Aber dann kommt das Heil, dann kommt der Herrscher. Und Herrscher heißt hier nicht nur Gericht, sondern Heil. Wieder das Thema von heute Morgen. Es braucht einen Herrscher, um Heil zu bringen. Und dieses Heil kommt durch den Geist. So lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Aber wann kommt er? Wann der König herrscht. Siehe, ein König wird herrschen in Gerechtigkeit. Das heißt, 32,1 und Vers 15 gehen Hand in Hand. Zwei Prophetien, die parallel laufen. Aber bevor es soweit ist, bis der König kommt und bis der Geist dann kommt, kommen schlimme Zeiten geistlich. Aber wenn dieser Geist kommt, dann kommt Erneuerung. Alsdann wird die Wüste zum Baumgarten und so weiter und so weiter. Das sind zunächst wahrscheinlich Beschreibungen, bildliche Beschreibungen von dem, das geistlich geschieht. Aber mir scheint, das wird auch äußerlich so sein. Das heißt, es ist beides, Bild und Wirklichkeit. 15 bis 18. Aber wir haben hier den Gedanken des Ausgießens. Das ist die Bezeichnung, die hier gebraucht wird. Und es kommt eine Veränderung, ein Neues tritt hier auf. Dann haben wir Kapitel 44, dort die Verse 2 bis 5. Dort ist wieder von Ausgießen die Rede. Behalten Sie im Sinne, dass Ausgießen hier von Regen spricht. Nicht von einem Gefäß, das ausgekippt wird, sondern vom Regen, der vom Himmel kommt. Der Geist kommt von oben, vom Himmel, wie der Regen von oben kommt. Und er bringt Segen, Lebenssegen, so wie Regen Lebenssegen in Palästina bringt im Herbst. Dieses Ausgießen ist in Jesaja 44 ein Trost. Trost steht dort im Vordergrund. Und zwar entsteht neues Leben. Das wird beschrieben durch Pflanzen, die neu die gedeihen, ähnlich wie in Kapitel 32. Etwas Neues in Jesaja 44 ist, dass man, wenn der Geist kommt, man merken wird, ich gehöre Gott. Der Geist bringt also ein Bewusstsein der Zugehörigkeit zu Gott. Neues Leben und Gottzugehörigkeit. Die nächste Stelle ist Ezechiel. Ezechiel 36. Ich merke doch, ich muss die Texte mit Ihnen lesen. Die sind so reich. Ezechiel 36, Vers 24. Vielleicht sollte ich auf etwas aufmerksam machen. Die Texte, die wir gerade jetzt dabei sind zu lesen, werden im Alten Testament, zur alttestamentlichen Zeit gegeben. Hier in dieser Zeit. Aber diese Texte, Jesaja 32, Kapitel 44, das Ezechiel und auch Joel und Zacharia, alle alttestamentlichen Texte, sprechen im ersten Kontext von diesem. Wenn Jesus Christus wiederkommt, ich unterscheide jetzt nicht zwischen Entrückung und Ölberg, ich meine einfach, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube, es ist schon eine Unterscheidung zu machen, aber ich meine, ich spreche jetzt pauschal. Wenn Jesus auf den Ölberg kommt, ja, dann wird Israel sich bekehren. Und diese alttestamentlichen Texte sprechen davon, dass Jesus dann auf den Ölberg kommt und Israel sich bekehren wird. Aber dieser Geist, der hier wirken wird, das sagt der alttestamentliche Prophet nicht, der kommt schon hier. Da merken wir, dass kein Unterschied gewesen wird zwischen ersten und zweiten Kommen im Alten Testament. Das kommt erst, wenn Jesus kommt. Da merkt man, das sind zwei verschiedene Kommen. Zunächst einmal werden sie in eins gesehen. Aber Petrus macht dann am Pfingsttag darauf aufmerksam, dass was hier geschieht, schon jetzt anfängt. Nicht, dass Israel sich hier bekehrt als Volk, aber es beginnt sich hier zu bekehren. Und was hier geschieht, ist auch hier. Deshalb können wir von diesen Texten lernen. Ja. Die Sache bleibt dieselbe, auch wenn der unmittelbare Zusammenhang etwas. Also Kapitel 36, Vers 24. Ich werde euch aus den Völkern herausholen. Das kommt noch. Und aus allen Ländern sammeln. Zum Teil ist es schon geschehen, aber es wird noch vollständiger werden, und euch wieder in euer Land bringen. Ich werde reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller eurer Unreinigkeit, und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist, also der Geist von 26, der neue Geist, ist der Heilige Geist. Ich werde meinen Geist in euch geben und werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und tun. Und ihr werdet im Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Das Land wird also identifiziert als Israel. Und ihr werdet mein Volk sein, merken Sie die Zugehörigkeit, und ich werde euer Gott sein, wann der Geist kommt. Der Geist bringt also ein neues Herz. Ezechiel 36, Vers 26 ist einer der wichtigsten Verse in diesem Thema, weil er Wiedergeburt und Empfang des Geistes organisch verbindet. Sind nicht zweierlei. Neues Herz und neuer Geist. Das ist ein Guss und kann nicht aufgetrennt, aufgespalten werden. Kein neues Herz ohne den Geist. Keinen neuen Geist, ohne dass das Herz umgewandelt wird. Die zwei sind eins. Ein neues Herz und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben. Das gehört alles zusammen. Aber dann ist man fähig, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Interessante. Neues Herz und neue Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun. Neue Kraft zum Gehorsam. Übrigens, wenn wir in Jesaja den Begriff ausgießen hatten, dann haben wir hier den Begriff hineingeben, in euch legen. Jetzt Kapitel 37. Dort ist es der Text 1 bis 14. Aber wir brauchen nicht den ganzen Text zu lesen. Dies ist ein Bild von der Neubelebung Israels, wo Israel sich bekehrt. Das wird auf dem Ölberg stattfinden. Aber dass es sich um den Heiligen Geist handelt, das steht dann in Vers 14. Ich werde meinen Geist in euch legen und ihr werdet leben. Da haben wir wieder die zwei. Der Geist kommt hinein und es entsteht neues Leben. Wiedergeburt durch den Empfang des Geistes. Kapitel 39. Dort sind es die Verse 25 bis 29. 25 bis 29. Darum spricht Gott, Jahwe, so. Jetzt werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Das ist, was geschieht, kurz bevor Jesus wiederkommt auf den Ölberg. Und sie werden aller ihrer Schmach und ihrer Vergehen, womit sie sich wieder mich vergangen haben, vergessen. Wenn sie sicher und ungestört in ihrem Lande wohnen, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen vor den Augen dieser Heiden als heilig erwiesen habe, daran sollen sie erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heiden in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Und ich werde fortan mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, Jahwe. Das ist wieder dieselbe Zeit am Ende, wenn Jesus wiederkommt für Israel. Aber was hier geschieht, beginnt mit Pfingsten. Das werden wir später sehen. Hier ist von Versöhnung die Rede, dass sein Volk mit ihm versöhnt ist. Aber wieder der Ausdruck ausgießen. Die Methode ist, oder das Bild für den Vorgang ist ausgießen. Was da geschieht, ist Versöhnung mit Gott. Die nächste Stelle, Joel. Joel 2, Vers 28. Und wenn Sie nicht 28 Verse in Ihrem Joel 2 haben, dann wird es Kapitel 3, Vers 1 sein. Nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und auch über die Sklaven und über die Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das heißt, es wird keinen Unterschied mehr geben in den Rängen, Einebnung aller Gesellschaftsunterschiede. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Ist das Vers 3 bei Ihnen oder ist das Vers 19? Vers 30, ja? Vers 3? Je nachdem. Also, man muss sich hier dieses merken. Vers 2 und 3 sind zwei verschiedene Dinge. Dazwischen kommt noch etwas, aber der Prophet springt jetzt nach vorn. Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn da kommt der große und schreckliche Tag Jahwes. Es wird aber geschehen, vor diesem wird geschehen, dass jeder, der den Namen Jahwes anruft, gerettet wird. Der kommt dann nicht in dieses Gericht, von dem eben die Rede war. Der wird gerettet werden, denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Zuflucht sein, wie Jahwe versprochen hat. und bei den Übriggebliebenen, die Jahwe ruft. Wir haben also hier vier Ereignisse in dieser Reihenfolge. Ausgießen des Geistes, Gnadenzeit, wo der Name Gottes angerufen werden wird, bevor drittens das Gericht kommt und dann der Herr kommt. Ausgießung des Geistes, Gnadenzeit zum Anrufen, zur Rettung, dann letzte Gerichtszeit und Gott kommt, der Tag des Herrn kommt. Wieder haben wir den Begriff Ausgießen für das Verfahren, und was dann geschieht, ist ein Einebnen der Ränge und eine neue Möglichkeit, Gott zu dienen. Und Rettung natürlich, man wird gerettet vor dem Gericht. Zacharja 12. Zacharja 12. Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen. Jetzt muss man wieder, ähnlich wie wir heute Morgen bei Jesaja hatten, feststellen, wer spricht hier. Ja? Der Text 1 bis, ja, im ganzen Kapitel ist es ein durchgehender Text, einer spricht. Und der Redner wird in Vers 1 identifiziert. Dies ist der Ausspruch, das Wort Jahwes über Israel, also Jahwe, der Gott Israel, spricht. Es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch und so weiter. Also Gott, der Schöpfer, spricht hier wieder. Das müssen wir jetzt festhalten, wenn wir zu Vers 10 kommen. Über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem werde ich, Jahwe, der Schöpfer, ausgießen den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie, die Israeliten, werden auf mich, den Schöpfer, Jahwe, sehen, den sie durchstachen. Am Kreuz, ja. Jesus ist Gott Mensch geworden. Den sie durchstachen, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Merken Sie die zwei Ausdrücke, um ein einziges Kind und einen Erstgeborenen. Und beides sind Ausdrücke für Jesus. Ja. Er wurde geboren von der Jungfrau Maria als Kind. Er war der Erstgeborene seines Vaters. Der Erstgeborene, der besondere des Vaters. An jenen Tagen wird große Klage sein, Buße. Hier haben wir ein Beispiel davon, dass die tiefere Buße oft nach der Umkehr kommt. Die Umkehr ist ja, wenn man Jesus sieht. Sie werden sehen, ja. Jesus erscheint und sie werden sehen den, den sie durchstochen haben. Sie sehen seine Nägelmale. Und dann nehmen sie ihn an und sie bekommen den Heiligen Geist. Aber die wirklich tiefere Buße, die kommt anschließend, wenn sie merken, dass sie alle diese Jahre doch falsch gedacht haben. Was wird das für ein Erwachen sein? Wenn Israel mal sieht, die ganzen Jahre waren wir die Dummen gewesen. Aber sie tun wirklich Buße. Allerdings handelt es sich um einen Rest. Die anderen sind schon der Ewigkeit, sind unbußfertig und ungläubig in die Ewigkeit gegangen. Außer denen, die schon heute den Herrn angenommen haben. Aber hier geht es um das Volk als solches. Der Ausdruck für das Verfahren, Ausgießen. Ja. Wieder ist von Ausgießen die Rede. Das Resultat, Buße, tiefere Buße über Sünde. Und zwar eine Buße, die in die Einsamkeit führt. Die Gesellschaft wird aufgelöst in Teile, Männer für sich, Frauen für sich und so weiter. Da merkt man, die Geselligkeit hört auf. Jetzt hat man nur noch Gott vor Augen. Das sind sehr wichtige Worte. Gnade, Gebet, Selbsterkenntnis ist hier im Spiel, wenn der Geist kommt. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Oh, ist schon nach vier. Nun, wir kamen, aber wir haben nicht viel erreicht.